Also wir haben hier eine neue technische Einrichtung. Wir arbeiten ohne Mikrofone. Also Sie hören uns, verstehen uns. Ob Sie uns verstehen, das ist eine andere Frage, aber sicher mal hören, das ist mal wichtig. Die Gäste wurden bereits vorgestellt. Ich habe gestern oder heute Carla Haas zum ersten Mal live erlebt mit dem Buch Die Nacht. Das ist wunderbar zuzuhören, wie sie liest. Ich nenne sie, wie sie liest, eine energiegeladene Ballerina. Es ist wirklich ganz beeindruckend, wie sie das vorgetragen hat. Und wir haben ja auch euch beide schon, Michael Lenz und Ilja Trojanow, erlebt mit den Büchern hier am sympathischen Literaturfestival in Hall bei Innsbruck. Wir haben uns vorgenommen, über ein Thema zu diskutieren. Das Thema ergibt sich so im Laufe des Abends beim Reden, beim Plaudern. Wir wissen dann oft nicht so genau, wie es dann heißen wird. Und der aktuelle Anlass ist sicher auch unter anderem die ganze Sache mit den besten Büchern, die besten Titel für den Bücherpreis in Deutschland. Die sogenannten Longlists sind jetzt Mode. Das ist ein neues Wort. Longlist, Shortlist, Nominierung wie beim Oscar. Also die Bücher erleben so einen öffentlichen Hype. Und wir möchten jetzt ein bisschen miteinander diskutieren, wie zum Beispiel oder wer zuständig ist, welche Literaturen überhaupt das Welt oder das Licht der Buchhandlung erblickt. Ich frage euch vielleicht mal als erstes, vielleicht Michael Lenz, wie war dein erster Text eigentlich an das Tageslicht gekommen? Wie hat sich dein erster Text damals ergeben, dass das dann in Form eines Buches in die Buchhandlung gelangen ist? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, also zum Glück, der Gedächtnisschwund setzt bei mir noch nicht ein, weil das war ja erst vor 9 Jahren. Und ich habe eine Veranstaltung gemacht in Wien, bei einem Theater am Mirabellplatz. Da gab es das Toyhaus. Und da lernte ich jemanden...
Das ist nicht Wien.
Entschuldigung, das stimmt.
Das ist in,
aber doch, es ist jetzt doch schon Gedächtnis.
Erst 9 Jahre.
Salzburg. Ja. Genau. Ein Globus von Wien. Ja. Und da lernte ich kennen Alfred Gubran, der auf seine dunkelmännerische Art da Sachen erzählte. Und dann, das endete damit, dass ich ihm dann was geschickt habe. Und dann habe ich aber nichts mehr von gehört. Und irgendwann kam er zu mir mit Riesen. Geste und sagt, ja, da machen wir direkt 3 Bücher draus.
Aus diesem Text?
Nee, nicht aus diesem Text, das hat er verschiedenes geschickt,
okay.
Unsortiert und dann, ja, haben wir das halt so gemacht.
Also er war quasi der Geburtshelfer.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Für das erste Buch.
Ja, ja.
Carla Haas, wie kam es bei dir zu den ersten Büchern?
Zum ersten Buch.
Oder zum ersten Buch?
Das ist das gleiche Buch, das ich auf Französisch geschrieben habe und es dann selber auf Deutsch übersetzt habe. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin seit vielen Jahren daran gewesen und habe dann irgendwann für mich so ein Ende gesetzt und habe das einem Freund, dem Dino Simonet, der Verleger ist, gesagt. Und der ist aber Kunstbuchverleger. Und der hat dann insistiert und wollte unbedingt diesen Text lesen. Und ich habe ihm gesagt, du, also so wie ich dich kenne und so wie wir diskutieren, gefällt dir das nicht, spricht dich das nicht an, das ist zu poetisch etc., weil wir haben ganz viele Poesie-Diskussionen und ich habe dann irgendwie gedacht, ist ja egal, also ich gebe es mir jetzt trotzdem mal, weil für mich war das irgendwie beendet, also mal vorerst beendet. Ich habe mich aber auch nicht darum gekümmert, das an Verleger zu schicken und Dino hat das innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, gelesen und hat gesagt, du, ich mache das. Ich mache das, wenn du es mir auf Deutsch übersetzt. Und wir machen eine zweisprachige Ausgabe. Das hat dann aber nicht geklappt, weil das zu dick wurde und weil es auch nicht gut aussah mit dem Französischen auf der linken Seite und dem Deutschen auf der rechten Seite. Und er hat dann zu mir gesagt, gut, du hast die Arbeit gemacht, ich mache dir 2 Bücher.
So. Und welches von den beiden Büchern liegt jetzt näher am Herzen?
Das kann ich nicht sagen. Also am Anfang war das natürlich das Französische. Und ich habe jetzt aber mehr das Deutsche gelesen. Und das ist wie 2 andere Bücher eigentlich. Was ich sehr schön finde oder was für mich das Berührende dabei ist, dass wir wirklich eine Form gefunden haben, wo das Buch eigentlich das Innenleben nach außen kehrt, mit diesen überschriebenen Buchtitelseiten. Und das ist, also wo ich das gesehen habe, und wir haben sehr lange hin und her diskutiert, es gab ganz viele wie sagt man, Maketten, also es gab ganz viele verschiedene Vorschläge mit Bildern, ohne Bilder und so weiter. Und als dann das auf dem Tisch lag, war uns beiden klar, das ist es.
Ja, das ist das Baby-Effekt, euer Kind quasi auf dem Büchertisch.
Und ja, aber das hat 3 Jahre gedauert. Also ja. Von dem Zeitpunkt, von dem Dino das gelesen hatte, bis zu der Buchvernissage, das war im Dezember 2006 und ich glaube, er hatte das im Dezember 2003 zu lesen bekommen.
Also und es dauerte, du warst ungeduldig Jahre. In dieser Zeit oder warst du da beschäftigt? Das war so kein Thema im Alltag, das Buch war dann einfach plötzlich da oder fingernagelkauend auf diese Vernissage gewartet?
Ja, also es ist schon komisch, also wenn man ein Buch macht und das geht so langsam vorwärts, aber ich wusste auch, Dino ist alleine, ne? Also der macht alles mit dem Grafiker und es gab ganz viele Etappen und so. Klar, aber ich bin auch jemand, ich inszeniere, ich habe viele andere Projekte, ich schreibe viele Texte, die ich nicht unbedingt veröffentliche und von daher ist es für mich nicht etwas, also dass Texte von mir veröffentlicht werden, ist nicht etwas, was ich gesucht habe. Es ist jetzt passiert und das ist sehr schön, weil man hat dann auch Rückmeldungen vom Publikum, aber für mich ist das nicht die Essenz dessen, was ich beim Schreiben quasi empfinde oder was beim Schreiben für mich dann passiert.
So. Ilja, zwischen Südafrika und Mainz hast du jetzt deine Wohnung eingerichtet in Wien, haben wir erfahren von dir und durch die Presse, also die Presse, die Österreichische Zeitung, ein Interview vor 2 Tagen drin. Du hast unter anderem gesagt, die Bücher brauchen eine Heimat, einen Ort, die alle zusammen gestellt werden. Das war für dich ein Stressfaktor, so überall ein bisschen von der Bibliothek verteilt zu haben. War das ein Hauptgrund tatsächlich?
Ja, das ist ziemlich stressig, wenn man ein Buch drin braucht und ich weiß, ob das in Bombay, Kapstadt oder München liegt und dann auch gar nicht weiß, erstens, wo es liegt und zweitens, wie man da drankommen soll. Ich habe dann auch öfters Bücher dann ein zweites Mal kaufen müssen, weil ich die unbedingt brauche für die Arbeit. Das war ein wichtiger Faktor.
Und das heißt jetzt, dass die Bücher machen dich jetzt zu einem sesshaften Autor?
Nein, nein, die Bücher werden sesshaft.
Die Bücher werden sesshaft. Dein erster Text, kannst du dich erinnern, wie das genau war?
Ja, ich habe ihn selber verlegt. Ich hatte einen Verlag und ein Fotograf kam mit schönen Bildern und konnte nicht schreiben und habe ich gesagt, dann schreibe ich den Text und das war ein Bildband mit Text.
Ja. Ist noch greifbar heute?
Das ist als Taschenbuch immer noch der Text, die
verwendet. Ja. Also kann man normal bestellen?
Ja.
Im Buchhandel, normal erhältlich so.
Ja.
Gut, weil es ein Eigenverlag ist, vom Vertrieb her.
Nein, das Taschenbuch war.
Das ist ein anderer Verlag.
Das war bei DTV.
Okay, ja. Jetzt eben diese, wir haben jetzt die Frage, Hebammen, wer hilft eigentlich mit, dass das Buch jetzt mit auf den Weg geschickt wird? Wir brauchen Leute, wir brauchen Freunde. Wie die ersten Instanzen, die eure Bücher beurteilen, wer sind das in der Regel? Sind das Freunde, Kollegen, ist es gleich das Lektorat? Ja. Wie war das bei dir, Michael Leben? Das war jetzt der Kollege, der jetzt da überzeugt war. Gibst du neu geschriebene Texte deinen Kollegen und sagst, lies mal durch und gib mir mal deine Meinung?
Nein, mach ich nicht. Aber ich zähle sehr auf den Lektor. Und der ist dann doch da maßgebend. Also da finden natürlich auch Eingriffe statt, ja, dass da mal eine ganze Geschichte rausfliegt oder plötzlich fängt die Geschichte anders an, weil 3-4 Seiten fehlen. Man wundert sich. Ja? Ich hatte doch die Geschichte anders in Erinnerung. Und dann ist aber in der Regel so gewesen, ich lese das und finde es dann besser.
Ja. Also der Lektor oder das Lektorat hat einen großen Einfluss, hatten wir auch in Vorgesprächen. Viele Leserinnen und Leser sind oft überrascht, wie viel Macht oder wie viel Kraft sein Lektorat noch hat im Text. Das ist ja bei euch auch, also da generell, da gibt man einen Text ab und dann kommt das Lektorat und dann setzen wir uns zusammen und dann wird gestrichen und geknetet und gebastelt und geschliffen. Ist es manchmal ein Stressfaktor für den Schriftsteller, dass der Lektor jetzt ganz andere Ideen hat, Ilja?
Ja, also ich finde nicht, dass ein Stressfaktor ist, das ist ein Teil des kreativen Prozesses, der letzte Schritt. Und ich finde das eher sehr, sehr spannend, sehr aufregend, weil das bei mir eigentlich immer der erste Leser überhaupt ist.
Also kein Freund, keine Partnerin, nichts, die dann das vorher begutachtet?
Nein, also ich glaube, es wäre ein großer Fehler, einen unfertigen Text jemandem zu lesen zu geben, auch wenn es ein enger Freund ist oder eine Partnerin. Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass der Text fertig ist, kann er dann ja auch gleich dem Lektor gegeben werden oder der Lektorin.
Besteht das enge Verhältnis auch zum Lektor oder zur Lektorin, zum klassischen Sinne, dass Wolf Hals hat ja sogar den Verlag gewechselt, weil die Lektorin auch gewechselt ist. Ist das auch bei euch so der Fall, dass diese Bezugsperson tatsächlich jetzt immer die gleiche ist und auch funktioniert?
Also ich wüsste nicht, ob ich den Verlag wechseln würde, wenn derjenige weggehen würde. Aber das Verhältnis ist doch ein sehr enges und es muss auch ein vertrauenswürdiges Verhältnis sein. Ja? Wobei beide Seiten sich auch was abverlangen müssen. Also als Autor muss man dann auch mal wegstecken können, dass man gesagt bekommt, das, was du da geschrieben hast, kannst du in die Tonne kloppen. Ja, du musst das Kapitel neu schreiben. Und dann will man höchstens wissen, warum. Und das ist natürlich ein Akt von Verletztheit, der dann daraus resultiert. Wenn aber glaubhaft gemacht werden kann oder klar gemacht werden kann, dass man da, wie beim Autofahren, blinde Flecken hat. Durch Vorlieben, durch Unvermögen. Und einfach dann einen Hinweis bekommt, es ist so, hier findet jetzt kein Dialog statt. Die gesamte Szene, die im Dialog ausverhandelt wird, muss aus dem Dialog raus. Es muss beschrieben und in der Beschreibung gezeigt werden. So, gut. Dann gib mir mal ein Beispiel. Dann will ich ein Beispiel. So, die redet das, der sagt das, raus. Es wird beschrieben, dass das so und so ist. Gut. Wenn das mir dann plausibel ist, und das gab es oft, dass solche Sachen dann plausibel sind, schreibe ich es auch neu. Wobei bei mir es ja oft so ist, die Erfahrung, etwas neu zu machen, macht man ungerne. Und ich habe die auch in der Regel eher sehr selten gemacht, ja. Dann fängt das an, nein, ich bin da schon ausgebrannt mit dem Kapitel, das interessiert mich nicht mehr. Ich kann an den Mist nicht nochmal ran. Ist ja entsetzlich, da weiß man auch, da ist eine Schwäche und da ist das und das. Ich mach das nicht, dann schmeißen wir dieses Scheißkapitel halt raus. Dann sagt der Lektor, gut, dann schmeißen wir dieses Scheißkapitel halt raus. In der sicheren Vermutung, dass 3 Wochen später dieses, in Anführungszeichen, Scheißkapitel halt neu geschrieben ihm vorliegt, ja.
Carla, war das für dich auch eine Überraschung bei dieser Besprechung, bei diesem Feilen am Text?
Ich hatte meinen Text einer meiner engen Mitarbeiterinnen von meiner Theaterkompanie zu lesen gegeben, Corinne, die eine sehr genaue Leserin ist, und ich hatte sie gebeten, dass wir den Text mal zusammen durchgehen. Und ich hatte ihr per Zufall eine ältere Fassung geschickt als diejenige, die ich für mich als aktuelle behalten habe, und als wir uns dann zusammengesetzt haben, hat sie gesagt, hey, du fallst jetzt ins Schlechte, also halt. Und diese Erfahrung war ganz, wie soll ich sagen, das war für mich ganz berührend, weil ich so gedacht habe, ja, es braucht eigentlich, also manchmal muss man sich einfach, wie sagt man, man muss sich vertrauen, wenn es einfach gut ist, ja. Das war die erste Etappe. Die zweite war dann ein professionelles Lektorat, und Margot hatte mich dann darauf hingewiesen, also es ist nicht so, ich habe nichts gehört, wie, also das ist scheiße oder eine Scheißszene oder ich was. Sowas habe ich nicht gehört. Aber sie
Scheiße
hat,
sagt man noch mal als
Rheinländer. Ja, ja.
Nur Rheinländer, ja.
Nee, auf jeden Fall, sie hatte mich dann darauf hingewiesen, dass es dass die Dynamik des Anfangs für einen Leser schwierig ist. Und aufgrund dessen habe ich dann ein mittleres Kapitel aufgeteilt und das in die Anfangssequenzen eingeschleust. Also auch eine Technik, die ich ja die ganze Zeit im Buch benutze. Also das war jetzt nichts in dem Sinn Neues, aber ich hätte es selber nicht machen können. Und ich finde es sehr gut. Also ich finde das eine sehr gute Änderung. Und ich habe eigentlich jetzt auch, also wie soll ich sagen, ich finde es wichtig, dass Leute dieses Feedback geben. Aber ich persönlich würde es, glaube ich, nicht sehr angenehm finden, wenn man mich so extrem in Frage stellt.